Heute geht es um die Transformation der Fashionbranche durch VR und Web3. Zu Gast in meinem virtuellen Studio ist Anna-Franziska Michel, Gründerin von Yuna.ai, und mein Name ist Ben Hamanos. Ich heiße euch willkommen im Creators of the Metaverse Podcast. Hallo Anna, schön, dass du hier sein kannst.
Hallo Ben, vielen Dank für die Einladung.
Ja, Anna, bevor wir tiefer ins Thema Metaverse Fashion eintauchen, mich interessiert es immer sehr, wie Menschen in den VR- und Web3-Bereich gefunden haben. Und ich habe bei dir gesehen, Fashion ist auf jeden Fall etwas, was dich schon länger prägt. Jetzt interessiert mich, was war dein Web3- oder VR-Moment und wann war das?
Ja, genau. Also da starte ich mal ein bisschen früher, nämlich schon 2018, als ich schon mindestens 10 Jahre in der Modebranche gearbeitet habe und festgestellt, ich muss hier was verändern. Hier gibt es keine Technologie, hier gibt es nichts, was mich irgendwie weiterbringt als Designerin und meine Prozesse verkürzt. Und da habe ich angefangen, mich mit Artificial Intelligence zu beschäftigen, bin zurück an die Uni im Bereich Business Intelligence. In der Wirtschaftsinformatik habe ich eine Forschungsgruppe gegründet und habe angefangen herauszufinden, wie man AI einsetzt. Also KI auf Deutsch, in der Modebranche. Und dann habe ich Yuna gegründet und wir bauen eben ein Tool für die Modeindustrie, das hauptsächlich basierend auf KI-Prozesse verkürzt. Und dann war es eben so, dass wir auch eine Augmented Reality entwickelt haben. Gerade in der Pandemie konnte man das eben nutzen, um mit den Käufern zu reden als Unternehmen oder eben anders sich digital zeigen zu können. Und von der Augmented Reality sind wir dann weitergekommen eben auf virtuelle Räume und Virtual Reality und eben zu Web3, weil das für mich die konsequente Verlängerung der digitalen Value Chain einfach bedeutet. Also das heißt, ich erstelle digitale Produkte und dann eben, um die dann auch wirklich zu nutzen und weiterzugehen, dann ist einfach Web3 und VR und Augmented Reality der konsequente Step, anstatt in die physische Produktion wiederzugehen. So, und das muss eben dann dabei sein und deswegen auch jetzt The Berlin Metaverse und alles, was wir eben noch mit gerade launchen, damit eben diese Value Chain auch komplett bedient wird und auch die Modeunternehmen wissen, warum muss ich digital designen, was kommt am Ende raus, weil ich glaube, dass mit dem Web3 und mit dem Metaverse für die Modeindustrie Profit, also dass sie ganz anders noch ihr Geschäftsmodell aufbauen können und eben dadurch die profitabelste Industrie weltweit werden können, wenn sie das richtig nutzen.
Wenn sie es richtig nutzen. Und damit gehst du schon eigentlich rüber ins Thema Metaverse Fashion. Und Ende Oktober 2022, da durftest du für dich und Yuna AI einen European Metaverse Award für eure herausragenden Forschungen, da zitiere ich jetzt, herausragenden Forschungen und Ergebnisse im Bereich 3D Design entgegennehmen. Davor wurdest du mit einem zweiten Platz auf der Female Founder Startup Challenge von Audi AG und der Encourage Ventures e.V. mit einem Award für Leadership für deine Arbeit als Gründerin von Yuna.ai geehrt. Erstmal Gratulation dafür und vielleicht für alle Awards, die ich übersehen habe, die du in 2022 noch bekommen hast.
Ja, das war ein ziemlich cooler Tag, weil die Awards haben wir beide an einem Tag gewonnen. Den einen Nachmittag und den anderen abends. Wir waren danach total durch. So, wir waren einfach, wussten gar nicht. Also wir sind von dem einen Award zu dem anderen und haben dann gedacht, naja, jetzt haben wir den einen gewonnen und ist alles cool. Wir gehen zu dem anderen essen und dann gerade hingesetzt kam und der Winner ist Yuna. Und dann sind wir halt aufgesprungen. Es war sowieso die richtige Awards-Geschichte, weil du einfach gar nicht halt dahin gehst, denkst, oh cool, ich habe schon einen Award gewonnen und wir sind so glücklich und gar nicht erwartest. Und dann war es richtig so, oh genau. Wir haben den gewonnen.
Ihr wusstet, also ihr wurdet auch gar nicht von der Jury vorher informiert?
Nee, du wusstest nichts vorher. Also weder bei dem einen, bei dem anderen. Du wurdest eingeladen, klar, aber da wurden ja alle Nominierten eingeladen. Wir waren nominiert, aber wir wussten nicht, dass wir quasi die Gewinner sind und bei beiden natürlich nicht. Bei dem einen war das ja noch eine Pitch-Competition, da musste ja jeder noch 3 Minuten oder 5 zum Präsentieren. 5 Startups waren da bei der Audi und Encourage Venture Challenge. In der Auswahl, wir mussten dann noch pitchen, hatten so eine Zeit und Fragen. Also es wurde ja dann sowieso am Tag erst ausgewählt, da wussten wir es nicht. Und bei dem Metaverse Award sind wir hin als Nominierte, aber wussten es natürlich auch nicht. Und das Coole war noch, dass das Markus vom Nexar uns mir überreicht hat und mit denen arbeiten wir auch zusammen und die sind auch beim Universe dabei und deswegen als Speaker. Und das war irgendwie ein cooler Tag. Ja, Danke.
Hat beides in derselben Stadt stattgefunden?
Ja. Wir waren erst in Mitte da bei Audi und Volkswagen im Drive.
Hier in Berlin.
Ja, in Berlin. Und dann sind wir quasi weitergefahren. Mein Co-Founder hat dann noch gesagt, los, komm, wir gehen dahin. Ich war schon so fertig. Klar, ich pitche und ist ja schon voll Adrenalin. Ich war schon echt durch. Da sagt er, nee, wir gehen ja jetzt noch hin. Und dann sind wir quasi weitergefahren und haben dann noch, das war so ein cooler Tag. Und auch für uns sozusagen als Team, Juna-Team, war das einfach so eine großartige Motivation, zum Ende des Jahres auch nochmal die zwei Awards zu gewinnen.
Ja. Ich kann mir vorstellen, dass es auch ein Jahr harter Arbeit war. Ich weiß gar nicht, wenn ich mich nicht falsch erinnere, habe ich einen Post von dir mal gesehen, auch dazu, wie man es überhaupt noch hinkriegt, auf diese ganzen Events zu gehen oder hier als Speaker zu sein.
Ja.
Es war, glaube ich, dein Post, ne? Den habe ich richtig
in Erinnerung. Ja, genau.
Wie macht man das? Und ich kenne das auch selber, dass man dann einige Anfragen hat oder ich auch selber bei Speakern natürlich Anfrage für eigene Veranstaltungen. Und es ist wirklich, wie kriegt man das gemanagt und so, sich auch vorzubereiten und Präsentationen zu haben? Jetzt waren es zwei Awards zum Glück, da musstest du zum Glück nicht so viel vorbereiten. Und das ist ja wirklich Berliner Next Level Party Hopping ist jetzt bei dir Award Hopping dann sozusagen geworden. aber mit den ganzen Vorträgen, also ich verstehe das, dass dein Team dann Ende des Jahres so vielleicht einfach nochmal so den Lohn und auch du für bestimmt harte Arbeit im Jahr bekommen hat.
Auf jeden Fall, es ist immer eine harte Arbeit. Also ich sage, oh, das war das anstrengendste Jahr überhaupt. Und sagen immer alle meine Freunde, sagst du jetzt das Jahr, hast du es auch schon gesagt. Also es ist immer, ne, es geht ja immer auch, es sieht immer so einfach aus von außen, aber es ist es nicht. Es ist harte Arbeit, viel Power und Engagement vom Team. Und deswegen, man sieht auch manchmal nicht, du kennst ja diese Geschichte mit dem Eisberg unten und oben und so, ne? Und auch als Team merkt man manchmal gar nicht, was man eigentlich alles geschafft hat. Das kommt auch dazu, wir reflektieren das manchmal so durch Newsletter und so, wow, das haben wir geschafft diesen Monat. So, und deswegen finde ich Awards schon wichtig, auch für Teams das zu bekommen, um das nochmal von außen gespiegelt zu bekommen. Ja, und du hast recht. Also,
ja, sehr schön.
Ich meine, aber trotzdem, ich finde es auch wichtig, auf Veranstaltungen zu sprechen und da zu sein. Erstens Community, zweitens Netzwerk, Sales. Also ich meine, und das Dritte ist auch so, ich meine, Tishin Unaran sagt das immer so schön, wer nicht da ist und nicht präsent ist, der existiert auch nicht. Also das heißt, wir müssen auf die Veranstaltung gehen, sonst existiert mir als Juna ja überhaupt nicht.
Und ich finde, Veranstaltungen sind ja auch eine schöne Art für Sichtbarkeit zu sorgen und trotzdem immer eine Story zu erzählen. Also wirklich hinzu zu vielen werblichen Möglichkeiten, die man hat, um seine Marke sichtbar zu machen und sein Projekt, ist ein Vortrag auch immer ein schöner persönlicher Moment, um eine Geschichte zu erzählen und danach auch für die Community, wie du sagst, ansprechbar zu sein. Ja. Von daher kann ich es super gut nachempfinden.
Ja, total.
Ja, lass uns mal noch mehr über Juna.ai sprechen. Du hast es jetzt ganz kurz immer wieder in einigen Passagen angerissen, aber wenn du es jetzt einfach nochmal auf den Punkt bringen möchtest, welches Problem löst Juna.ai und vor allen Dingen verständlich für alle, die nicht so tief in Fashion und in allen Möglichkeiten, die dort existieren oder so vertraut sind mit der gesamten Branche, welches Problem löst denn Juna?
Ja, also wenn man sich das jetzt vorstellt, wir fokussieren uns auf den Product Creation Prozess, also sozusagen auf den Design Prozess. Wenn man in die heutigen Unternehmen guckt, dann ist das alles noch manuell. Also vielleicht gibt es da so ein paar was wie Photoshop oder andere oder Klo oder verschiedene Tools, die man nutzen kann, aber grundsätzlich ist das alles manuell. Wir haben mal einen Test gemacht, man braucht für eine Kollektion 67.000 Stunden, weil man das manuell macht. Und wenn man mit Technologie arbeiten würde, würde das reduziert werden zu 9.600 Stunden. Weil man einfach alles verkürzen kann. Und als Designer...
Für was jetzt genau?
Ja, genau.
Diese also Stunden?
Ja, genau. Man macht Research, Inspiration suchen, Analyse von Excel-Tabellen, Auswertung, Farbkonzepte, neue Designkreierung, Produkterstellung. Alles eben von der Idee, bis man eben eigentlich in die Produktion geht oder eigentlich das Design hat. Alle Entscheidungen, Hahnemann hat auch mal gesagt, alle Entscheidungen auch nachhaltigkeitsorientiert fallen in der Product Creation Zeit. Also alles fällt da eben rein. Und es wird eben heute noch manuell gemacht. Designer sind Zeichenmaschinen. Ich lade auch regelmäßig Designerinnen aus verschiedenen großen Unternehmen zu uns zu Juna ein, damit eben alle auch die Programmierer Bescheid wissen oder eben wissen, immer wieder wissen, warum machen wir das eigentlich? Und das Ziel ist eben, ein Tool zu schaffen, was den Product Creation Prozess zu wenigen Klicks und vereinfachen kann. und digitalisieren kann, um eben dann digitale Produkte zu erstellen, die dann natürlich immer noch, wir werden die Modeindustrie nicht von heute verändern, immer noch damit auch in die Produktion gehen können, aber genauso die für Marketing genutzt werden, Fotoshootings können wegfallen oder eben dann virtuelle Räume, Augmented Reality, Virtual Reality, Web3, dass man das eben auch vereinfacht, um die Modeunternehmen dazu unterstützen, komplett digital zu arbeiten, was eben heute noch nicht so ist. Und das ist das Problem, was wir eigentlich lösen. Oder nicht nur eigentlich.
Das heißt aber auch, dass die digitalen Varianten von Kleidung, die mit Yuna.ai erstellt werden, extrem nah natürlich an wirklich echte Kleidung visuell rankommen müssen, weil ich kenne viele Digital Assets, wo digitale Kleidung gezeigt wird, aber vom Realismus ist man ja meistens dann schon weit entfernt von echter Kleidung.
Also man hat zwei Entry Points bei uns im Tool. Man hat einmal so kreativ, Inspirations und was auch wirklich kreativ Output ist, aber das ist eher so wahrscheinlich für Creators und einzelne Designer, die eher künstlerisch arbeiten oder Inspiration für große Unternehmen. Aber bei großen Unternehmen ist das so, da bieten wir an eine Datenanalyse. Ja, also die haben so viele Daten, das ist nicht kreativ. Wenn wir auch uns jetzt mal umgucken, alle tragen halt so Basics und so weiter. Jeder, der zu Esprit einkaufen geht, der möchte immer wieder die ähnlichen Produkte und große Unternehmen arbeiten nicht kreativ. Deswegen bieten wir eine Datenanalyse an, eigener Daten und Trenddaten, und darauf basierend werden digitale Kleidungsstücke erstellt. Und du hast recht, die sehen sehr simpel aus. Aber trotzdem würde ein Designer damit 5 Stunden Zeichnen verbringen, um ein simples T-Shirt zu zeichnen. Und das Ziel ist jetzt zum Beispiel auch mit Gary Webe, dass wir quasi diese Basic-Teile, diese Renner nennt man das in Deutschland, verkürzen auf wenige Klicks. Und dann hat man wieder Zeit für kreativere Teile, die ja natürlich auch in der Kollektion entstehen. Durchschnittlich sind das in großen Unternehmen 80% Renner, also Basics, also die immer gut laufen und ähnlich sind, und 20% kreative Teile. Und dann kann das auch mal anders aussehen als eben diese Rennerteile.
Hat das deine Frage beantwortet? Und Rennerteile sind so. Ja, so Rennerteile sind dann wie so ein Standardhemd, wie ich es jetzt vielleicht anhabe.
Ja, genau.
In Blau oder in Schwarz, in Weiß.
Ja, genau. Und das ist halt trotzdem, ich meine, die Unternehmen haben trotzdem eine Palette von zum Beispiel Jacken oder Hemden und die sehen alle ähnlich aus, was ja für eine KI perfekt ist. Und dann haben die halt auch 2 Hemden, die halt ein bisschen crazy Prints haben oder irgend sowas, ja. Also, und es ist immer so, ein Prints kann man ja auch perfekt mit einer KI erstellen und ja, und das sieht dann einfach normalo aus, während man halt auch mit dem anderen Entry Point total kreative Sachen erstellen kann.
Ja. Das heißt aber auch, die Texturen auf der Kleidung, und darauf wollte ich hinaus, weil ich gemeint habe, digitale Kleidung sieht oft simpel aus, damit meinte ich gar nicht nur die Schnitte, sondern auch die Texturen sind dann in vielen Metaverse-Plattformen, die ich gesehen habe, oder Games oder was auch immer, sind eher simpel. Ja. Das heißt, da legt ihr natürlich dann Wert auf den Realismus, der auch nah an die Vorstellung des Stoffes rankommt.
Also da muss man auch gucken, ne? Man muss ja auch mal gucken, die Pullis und so, es gibt ja nur gewisse, also wir haben das zum Beispiel auch bei uns im Metaverse, was wir launchen, wir müssen halt gucken, wie viel passt da auch rein, dann vereinfachen sich natürlich Strukturen. Und das machen wir genau mit den Unternehmen, die müssen verstehen, wollen sie jetzt in Spiele oder Metaverse virtuelle Räume gehen, dass Strukturen einfach sich auch verändern und nicht mehr so realistisch aussehen, während wir andere Use Cases, wir machen halt so digitale Modenschauen und so, wo man das wieder einbringen kann. Und dann muss man eben mit den Unternehmen dran arbeiten, okay, die bekommen jetzt ein Billboard im Metaverse, wo man hyperrealistische Teile zeigen kann, die halt nicht wirklich da rumlaufen.
Ja, fotorealistisch dann alles?
Ja, genau, fotorealistisch, aber am Avatar selbst ist es halt nicht unbedingt möglich. Und das müssen erstmal die Unternehmen auch verstehen. Also das ist gar nicht so das Verständnis da, was wie wo sein kann, und sich dann eben auf die verschiedenen Use Cases einstellen, was natürlich trotzdem noch super ist für die, ja.
Ja. Verstehe, also da ist auch nochmal Education notwendig, weil es auch immer wieder ein bisschen Kritik an gewissen Metaverse-Plattformen gibt. Warum sieht das denn jetzt nicht fotorealistisch aus, wenn alle da mit ihren Avataren rumrennen, und dann soll das funktionieren mit 1000 Menschen da drin? Da gibt es Limitierungen von Bandbreite, technische Plattformen, den Computer, den man dazu nutzt. Und das ist vielen gar nicht klar, woran es im Metaverse momentan hapert, dass wir eben unser Ready Player One Metaverse eben noch nicht so haben können, wie es in manchen Filmen gezeigt wird, oder die Matrix, weil es technisch auch teilweise gar nicht möglich ist und dass jeder Access zu so einer Technologie hat.
Ja, ganz
zu schweigen von der Bandbreite.
Ja, genau, das ist Education, und ich meine, wir sind ja erst am Anfang. Also, und dann muss man halt so Mixwege finden, wie wir das jetzt machen mit diesen Billboards, dass sie halt trotzdem das haben, was sie bekommen wollen. Ja, und dann muss man das halt weiterentwickeln, bis wir haben ja, also ich wusste, ja, ich meine, Web 1, Web 2, Web 3 gerade angefangen, so ungefähr. Da ja. glaube ich schon dran, dass wir da noch irgendwo anders stehen werden in ein paar Jahren. Aber jetzt, um eben da reinzukommen, muss man da Alternativen finden, um das zu zeigen oder sich eben drauf einstellen, meiner Meinung nach.
Und jetzt ist auch eine gute Zeit, um zu experimentieren und Dinge auszuprobieren. Also absolut. Besser jetzt, als wenn das Ganze Traktion hat und das absolut. Unternehmen sich nicht damit beschäftigt hat und alles muss funktionieren und man fängt gerade erst an. Also ja. Ich glaube, darauf sollte man sich einstellen. Jetzt sind manchmal die Erwartungen, wie du vielleicht sagst und auch mit deinen Kunden schon festgestellt hast, die Erwartungen sind zu hoch. Gleichzeitig wird unterschätzt, wie schnell in den nächsten 5 bis 10 Jahren absolut, alles ja. explodiert und dann sehe plötzlich. Ich
auch ganz genau so.
Die ja. Technologie so weit ist, wie die Erwartungen waren oder ja. vielleicht sogar drüber hinweg geht.
Genau, und ich nehme dann oft bei meinen Kunden das Beispiel Otto und Quelle, ja. Also wer ist noch da und wer hat angefangen zu experimentieren? Wer ist einfach reingegangen und ist reingesprungen? Das war nicht Quelle, weil die gibt's nicht mehr. Ja.
Die hatten sehr lange den Katalog an dem festgehalten.
Genau.
Genau. Also ist halt so ein Beispiel, ne? Also wie lange man dann daran festhält, an dem traditionellen dicken Katalog und sicherlich auch damit lange erfolgreich war, aber am besten disruptiert man sich selber, bevor es jemand anderes tut.
Richtig, sehe ich genauso.
Apropos Disruption, ein Wort, das auch viel auftaucht, ist der Digital Twin. Mhm. Mit dem beschäftigst du dich auch.
Mhm. Ja, ja, gehört dazu.
Inwiefern kommt der in der Fashion-Branche vor und kann genutzt werden?
Ja, der Digital Twin, mein Ziel ist das ja abzuschaffen. Digital Twin heißt ja im Grunde genommen, dass man quasi die Kleidung schon produziert hat und dann den Twin drauflegt, so, und dann sagt man, ich möchte das auch digital haben. Aber im Grunde genommen wäre es ja cool, wenn man einfach gar nicht erst digital produziert, um nachhaltiger zu sein und gleich digital.
Ja.
Und dann eher vielleicht sagt, den digitalen Twin andersrum zu erstellen. Also alles digital und dann andersrum den digitalen Twin kuratiert aussucht, was möchte ich denn jetzt produzieren? Also, genau.
Ja,
so stelle ich mir das vor.
Das heißt, irgendwann gibt's nur noch das digitale Original und eigentlich gibt's den physischen Twin, der darf dann vielleicht noch entstehen.
Und zwar nur durch AB-Testings und genau wissen, was möchte der Kunde. Und nicht jetzt umgedreht, ich meine, 5 Millionen Teile produzieren und nicht wissen, ob der das überhaupt verkauft wird, finde ich ein bisschen schwierig.
Ja, guter Ansatz. Definitiv. Ich bin auch, glaube ich, weiß gar nicht, ob es durch ein Interview mit dir oder durch ein anderes Gespräch im Bereich Metaverse Fashion bin ich auch noch drauf gekommen, dass ich mich selber gar nicht so intensiv damit beschäftigt habe, was es da eigentlich noch für Nuancen von digitalen Abbildungen von Avataren noch geht. Dass ich zum Beispiel mich nie damit beschäftigt habe, dass es Layer geben könnte in Kleidung, dass man immer nur denkt, okay, ja, ich ziehe meinen Avatar an, der hat ein T-Shirt, eine Hose und Schuhe. Mhm. Vielleicht noch. Also eigentlich nicht mal Socken in den meisten Spielen oder sowas. Also so viel Auswahl hat man gar nicht. Aber was ist denn, wenn ich ein Hemd tragen will und eine Fliege und eine Weste? Und dann möchte ich aber auch noch vielleicht ein Tuch in meine Hemdtasche stecken. Also wird daran gearbeitet, hast du da, weil die meisten Metaverse-Plattformen sind ja noch recht simpel, oder?
Ja, wie gesagt, wir sind erst am Anfang. Wir dürfen ja noch nicht so erfahren werden. Aber klar, für mich ist das die Zukunft. Das muss irgendwann möglich sein. Genauso wie die Modeunternehmen ja wollen, dass sie holistisch präsentiert werden. Das ist ja nicht nur, wie es jetzt ist. Genau. Und das ist halt das Ziel, dass man das schafft, so darzustellen und zu implementieren, dass das möglich ist.
Ja. Weil ansonsten sich individuell auszudrücken in der Metaverse-Plattform auch sehr eingeschränkt ist und auch das wieder Erwartungshaltung Fashion-Industrie, wenn man da den Layer nicht drauflegen kann, dann
wird's richtig. Die Erwartungen in der Industrie sind halt ganz anders, wie es im Moment ist. Und da muss man, wie gesagt, jetzt Alternativen finden und irgendwie Kombinationsmöglichkeiten und daran arbeiten, dass es halt, es wird auf jeden Fall möglich sein irgendwann. Ja.
Du hattest schon ganz kurz angesprochen oder mehrfach auch, dass es dir mit Yuna.ai auch darum geht, wir hatten eben den Digital Twin, am liebsten ist eigentlich das Digitale das Original und danach gucken wir, was davon muss überhaupt produziert werden. Also der Aspekt Sustainability, Nachhaltigkeit und da auch zu schauen, wie kann letzten Endes unter Umständen digitale Technologie, Blockchain-Technologie, die hinten dran ist, wenn es darum geht, dann vielleicht auch die Assets auf die Blockchain zu bringen, wie kann die dazu beitragen, auch umweltfreundlicher zu agieren? Und da wäre meine Frage, wenn man es schon schafft, so gut die digitalen Twins herzustellen. Arbeitet ihr auch daran, dass man praktisch dieses Retourenproblem von Unternehmen löst? Das ist ja eins der größten, die es gibt im Fashion-Bereich und auch eins der umweltschädlichsten, allein durch Transport, aber auch dadurch, dass Retouren zurückgehen und vielleicht auch dann fast-fashion-mäßig vielleicht lieber im Müll landen, als dass man sagt, okay, wir sortieren es wieder ein oder nutzen es nochmal. Ich hatte da auch was Witziges gehört, oder nicht witzig, aber vielleicht auch nochmal interessant, wie unterschiedlich auch Männer und Frauen shoppen. Also auch Sprichwort, man weiß eben nicht, wenn man im E-Commerce einkauft, passt mir das? Frauen anscheinend bestellen dann lieber 5 Größen und schicken dann 4 zurück. Vielleicht auch alle 5, wenn keins gepasst hat. Männer im Zweifelsfall zu lazy, sagen dann lieber, ach, dann bestelle ich lieber gar nicht, wenn ich nicht weiß, ob es gut an mir aussieht oder passt. Oder sie bestellen es, lassen es zu Hause liegen, ich kenne es von mir, wird dann trotzdem nicht getragen, aber auch nicht zurückgeschickt. Auch nicht gut. Kann Yuna AI denn auch dabei helfen, dass ich viel besser feststellen kann, wie das an mir aussieht und dass es auf jeden Fall passt von der Passform?
Da fangen wir mal, gehen wir noch ein bisschen zurück. Ich habe bei Zalon übrigens gearbeitet und du hast recht, Männer haben die Boxen immer angenommen und da gab es überhaupt keine Diskussion. Bei Frauen gab es immer vor und zurück, vor und zurück. Das ist ja so eine Styling-Plattform gewesen. Ne? Da hast du immer dann 10 Outfits, 10 Teile ausgesucht für die Person und bei Männern waren super easy. Die waren die besten Kunden, weil die einfach alles genommen haben, was ich vorgeschlagen habe. Und bei Frauen ging es immer vor und zurück. Fangen wir mal ganz vorne an. Wenn ich schon anfange, keine Prototypen zu erstellen, ist das ja schon nachhaltig. Ja, also wenn ich sozusagen digital gleich erstelle und die Anproben digital mache, ist viel nachhaltiger, weil ein Modeunternehmen erstellt zwischen 4 und 6 Prototypen pro Design. Also genau. Dann gehen wir weiter, wenn man Designs besser berechnet, ja, wenn man weiß, was sind genau die Bestseller, was also auch Renner genannt hier in Deutschland, und das auch darauf basierend wirklich objektiv designt, was der heutige Designer auch nicht unbedingt macht, da fließt ja immer noch ein, was er schön findet und woran er glaubt. Und damit Overstock reduzieren kann und genau das produziert oder physisch hergestellt werden kann, was eben berechnet wurde, ist nachhaltiger. Ja, also dass man nicht mal denkt, oh, ich glaube, die nächste Farbe ist pink und dann wird pink überhaupt nicht verkauft, sondern dass man das genau berechnet. Das nächste ist, wenn man digitale Kleidung hat, kann man AB-Tests machen, was ich vorhin auch schon gesagt habe. Das heißt, ich kann die digital in den Shop geben, kann sagen, kann bewerten lassen, dann produziere ich nur das, was die meiste Bewertung, höchste Bewertung hat. Und das nächste ist natürlich, wir machen das jetzt nicht Try-Ons, aber wenn man digitale Kleidung hat, dann kann man natürlich mit Digital, also mit Try-Ons zusammenarbeiten, die dann wieder für Anproben sorgen können, wo das immer noch ein bisschen schwierig ist, aber das auch erst am Anfang. Und dann kann eben auch die Retourenrate sozusagen verringert werden. Also es gibt verschiedene Punkte, weswegen meiner Meinung nach Technologie und digitale Kleidung nachhaltig sind. Und dann kommen wir ja noch zu dem Punkt, dass wenn man, was ich vorhin schon gesagt habe, 5.000 produziert physisch, also das ist eine unglaubliche Verschwendung von Wasser, Strom, Material, Flug etc., Chemikalien, während man ein digitales Kleidungsstück herstellt und das eben 5.000 Mal verkaufen kann. Also es gibt sozusagen verschiedene Punkte, die hier Nachhaltigkeit darstellen.
Sehr schön. Jetzt habe ich kurz, ich hatte kurz einen Gedanken, der ist mir jetzt gerade entfallen. Ach so, genau, zu den digitalen Anproben, weil du den Begriff genannt hast, das Digital Try-On, ich versuche es nochmal, dass wir schauen. Da geht es dann darum, dass ich praktisch zu Hause stehen kann und unter Umständen, ich weiß nicht, über Augmented Reality oder so schauen kann, würde das irgendwie die Kleidung gut an mir sitzen und nicht nur rudimentär irgendwie vielleicht so ein digitales Ding über mich lege, sondern dass man auch so ein bisschen meine Abmessung kennt und das dann auch irgendwie funktioniert, dass man wirklich so eine Kleidung mal auf einen legt und besser sehen kann, würde die wirklich gut an mir vielleicht auch runterfallen und gut sitzen. Ja. Das ist dann wahrscheinlich damit gemeint gewesen, ne?
Ja, das ist damit gemeint gewesen, wobei da wahrscheinlich noch viele Sinne noch mit einspielen. Ich habe auch Freunde, die haben so Technologie erschaffen, dass man quasi digital auch das dann auch am Körper fühlt. Vielleicht sollte das dann, müssten dann verschiedene, ich denke jetzt einfach laut, müssten dann verschiedene Technologien zusammenführen, um dann auch wirklich dieses Try-On oder dieses Erlebnis wirklich 100% und holistisch darstellen zu können, weil es oftmals ja auch Material, wie fühlt sich Seide an und so weiter. Aber klar, also wenn man das richtig schafft, dann müsste man das ja nicht zurückschicken. Also dann kann man sozusagen auch wieder bestellen, nur was wirklich, was einem wirklich gefällt.
Und das wäre auf jeden Fall für die gesamte Fashion-Industrie ein sehr, sehr großer Schritt weiter. Ich glaube, der wichtigste wahrscheinlich oder einer der wichtigsten zu lösenden Schwierigkeiten im E-Commerce, auch was den Kostenfaktor angeht.
Ich glaube, dass das alles zusammengehört und dass man, und das ist jetzt mein nächstes Ziel oder unseres, dann mal herauszufinden, wenn man das alles zusammennimmt, alles, was jetzt diese 5 oder 6 Punkte in der Nachhaltigkeit, die ich jetzt aufgezählt habe, wie viel man prozentual dann eben verrückt umtausche und Überproduktion und alles, was eben dazugehört, verringert und das dann mal auf den Markt hochrechnet. Das ist jetzt so ein bisschen unser Ziel, um das mal nochmal sozusagen tangible, also greifbarer zu machen mit Zahlen. Wir haben einen Nachhaltigkeitsreport rausgebracht, der hat sich aber bis jetzt nur auf Prototyping bezogen.
Den gibt es auf eurer Seite, auf der juna.ai.
Ja, genau, den kann man downloaden. Und da gibt es auf Prototyping bezogen. Und da kann man eben gucken, Chemikalien, Energie, CO2, wie viel das eben verringert, wenn man nur Prototyping quasi digitalisiert.
Ich schaue, dass ich den auf jeden Fall auch noch in die Shownotes einfüge, damit sich alle den auch anschauen können und einen leichten Link zu finden haben. Ja. Fashion Week steht bevor. Mhm. Und im Rahmen der Fashion oder Berlin Fashion Week öffnet ja am 16.01. auch euer Berlin Metaverse, die virtuellen Pforten. Mhm. Und am 17.01. findet eure Konferenz Universe Chapter 2 physisch auch hier in Berlin statt. Mhm. Was ist da euer Ziel und was erwartet die Teilnehmenden?
Ja, genau. Erstmal für die physische Konferenz ist für uns wichtig, Community zu schaffen, Community zusammenzubringen, Matchmaking zu schaffen zwischen Startups und der Industrie und Innovatoren. Und das ist das Physische, zusammen mit H&M Beyond, das ist das Innovation Lab von H&M und Berlin Partner und Nexa, die uns hier unterstützen. Genau, das ist Dienstagnachmittag, 17. ab 14.30 Uhr in der It's a Park Villa, sehr coole Villa, sehr exklusiv mit Snacks and Drinks und verschiedenen Räumen in der Value Chain, in der Fashion Branche und coolen Talks. Genau, und das Berlin Metaverse eröffnet am 16. bis zum 20. Hier werden wir es so machen, dass wir zusammen mit Fashion Street Berlin immer Updates von der Fashion Week reinbringen, die man dann sich ansehen kann. Da gibt es dann so eine Library, das wird auch dann da bleiben, das kann man dann noch dauerhaft sich ansehen. Dann haben wir ein paar Fashion Brands, um eben zu gucken, was kann man alles machen, wie kann man Mode darstellen. Wir haben eine NFT-Area und wir haben eben eine Konferenz-Area, wo es dann immer auch danach ein DJ-Set gibt. Und hier werden wir zum einen auch den Dienstagnachmittag dorthin streamen, dass man da eben auch teilnehmen kann, digital, als auch während der ganzen Woche werden dann dort virtuelle Panel-Discussions durchgeführt, die eben, wo eben Avatare auf der Bühne sitzen und eben auch das wirklich so stattfindet und nicht nur ein Screen gezeigt wird. Das ist ein Experiment für uns. Ich hoffe, das funktioniert. Okay, wow. Ja, wenn es nicht funktioniert, wissen wir es auch danach.
Aber so ist es.
Gedacht, ja, wir auch alle Panel-Gäste sind so, oh ja, das müssen wir mal testen, das ist hier ein Experiment, ja. Wir denken halt so, wenn Metaverse dann richtig oder virtueller Raum, dann machen wir das auch. Ja. Also wir werden das testen und dann können wir immer noch iterieren. Aber wir haben alle große Lust drauf und auch diese Vorbereitung macht ziemlich viel Spaß, weil alle so dabei sind und also auch alle Speaker und so ist einfach cool.
Das heißt, das kann man dann auf theberlinmetaverse.com sehen, was dann auf diese virtuelle Discussion.
Richtig, genau, okay. Kann man dann das sehen.
Sehr cool. Der Zugriff auf das theberlinmetaverse.com
auch über die Seite.
Und ist kostenlos?
Ist kostenlos, genau.
Sehr schön. Dann ja, der Link auch.
Ja auch, dass jeder weltweit auch mal in Berlin teilnehmen kann.
Sehr schön. Dann kommt das auf jeden Fall auch in die Shownotes. Und natürlich auch der Eventbrite-Link zu eurem Universe Chapter 2. Eine andere Sache, die ich uns gesehen hatte, du bist Repräsentantin des Metaverse Fashion Council. Kannst du uns auch noch dazu kurz was erzählen?
Ja, genau. Also es ist ja auch eine Gemeinschaft und da hatten wir einfach ausgemacht hier in Europa und so, dass man irgendwie auch, die sitzen ja in den USA oder Kanada sogar, dass man quasi da jemanden hat, der hier auch so für das Metaverse Fashion Council spricht. Aber das sind ja ganz viele, zum Beispiel Stefano ist das auch und Leo Hilse ist da auch dabei, die sind ja da am Board. Ja, genau. Ist ja quasi eine
Kannst
Gemeinschaft.
Du kurz sagen, weil ich eben in der Fashion-Industrie nicht so firm bin und vielleicht auch einige der Zuhörerinnen. Du hast jetzt gerade zwei Personen genannt. Wer genau ist das?
Ach so, ja, cool. Stefano Galassi, der ist das Innovation-Berater in Mailand. Jetzt sitzt in Dubai. Der war der frühere CEO vom Fashion-Tech-Startup-Bootcamp in Mailand. Sind wir sehr befreundet. Ist auch ein Partner von Universe, by the way.
Okay.
Genau, Leo ist halt ja auch in Berlin. Der baut ja auch Style-Protokoll und eben Web3 für Mode. Und ist auch ehrlich gesagt schon immer hier in Berlin unterwegs im Bereich Fashion-Tech. Wir kennen uns auch schon seit ich halt angefangen habe.
Also ich habe heute rausgehört im Interview auf jeden Fall, dass Juna AI ein sehr schönes Ökosystem von Partnern und Menschen hat, irgendwie mit denen ihr zusammenarbeitet. Also ob es jetzt auf der Award-Bühne ist oder im Fashion-Tech oder im Council. Ja. Bereich. Community ist super wichtig, Netzwerk ist super wichtig.
Total.
Und ich hätte jetzt noch eine Frage, und zwar wir hatten es anfangs angesprochen, dass viele auf den Bühnen unterwegs zu sein. Da bist du ja auch international ganz gut unterwegs. Ja. Und ich habe da gesehen, du warst auch zum Beispiel als Speakerin in Dubai, du warst auf dem, zumindest als Teilnehmerin, mindestens auf dem Web Summit in Lissabon. Mhm. Vielleicht mal kurz deine Einschätzung zu AI in Fashion, wenn wir auf Deutschland blicken, wenn wir vielleicht auch auf Berlin blicken, wo stehen wir da insgesamt weltweit?
Es gibt einige Startups, die daran arbeiten, auch wahrscheinlich schon so lange wie ich. Das ist auch jetzt mit den neuen Algorithmen, die rauskommen, ist das noch mal, hat es nochmal einen großen Schritt gemacht. Ist total wichtig. Aber es gibt, ja, ist genauso, Fashion Technology ist eh ein Bereich, der nicht so groß vertreten ist jetzt wie Fintech. Wir sind da eher eine Nische auch in dem ganzen Startup-Bereich. Aber trotzdem total wichtig, eben wegen der Nachhaltigkeit und Metaverse. Also ich meine, was ist wichtig im Metaverse? Ist ja Kleidung, ja, oder in virtuellen Räumen. Ja, jeder, der reingeht, ist halt, muss die Kleidung tragen und das muss halt auch die gesamte VC-Szene, wenn wir jetzt darauf eingehen, auch verstehen, dass eben Fashion Technology genauso wichtig ist wie alle anderen Bereiche in der Startup-Szene auch.
Ja, also für mich absolut nachvollziehbar. Ich finde, das ist, glaube ich, das Erste, worum man sich kümmert, wenn man in ein Metaverse geht, ist das eigene Aussehen. Ich habe da auch nochmal interessante Dinge auch gehört gehabt zu Fashion im Metaverse, dass viele Probleme ja schon dort anfangen, dass man sich seinen Avatar aussucht und dann sein Geschlecht damit auch irgendwie festlegt. Ja. Und dann ich als männlicher Avatar, also wenn ich mir den aussuche und sage, ich bin ein Mann, dann keine Frauenkleider irgendwie tragen kann. Das war ein Interview mit der Diana Eder.
Das habe ich auch schon,
genau. Da war ich so, stimmt, denkt man gar nicht drüber nach, aber es gibt Menschen, die wollen vielleicht, keine Ahnung, wollen Rock tragen. Das können sie dann nicht. Also wie viel Limitierung ist da schon?
Nein, nein, Kappen. Was tragen die dann? Schottische Kleidung ist ein Kilt.
Ja, es gibt's dann einfach gar nicht. Also da ist long way to go, auf jeden Fall, sich wirklich so im Metaverse präsentieren zu können, wie man es im echten Leben macht oder auch nochmal so, wie man es einfach im virtuellen Leben möchte, egal wie es im anderen physischen Leben ist, wenn man überhaupt immer von zwischen Real Life und nicht Real Life unterscheiden möchte, weil das da auch, glaube ich, eine Frage ist, wie man sich das für sich selber definiert.
Ja, da sage ich nochmal, wir sind am Anfang, ja. Da muss noch viel getan werden, bis wir da irgendwo sind.
Sehr schön. Und das machen wir. Das machen wir auch sogar zusammen, Franziska. Das
machen wir zusammen.
Du bist am 23.02.2023 auf dem Creators of the Metaverse Fest in Berlin. Die findet im Rahmen der E-Commerce Berlin Expo statt. Und dort durfte ich mithelfen, ein Line-Up auf die Beine zu stellen und freue mich auch, dass du dabei sein wirst.
Ja, freue ich mich auch. Vielen Dank für die Einladung.
Sehr schön. Also wieder Community, kommt alle hin, dass ihr uns dort auch treffen könnt. Auch dabei ist unter anderem Anna Graf, die ist Innovation Lead Web3 bei Avato, ist ein Bertelsmann-Unternehmen. Die Vanessa Schäfer ist mit dabei, Mitgründerin von Female Pleasure Society, die war auch schon hier im Podcast. Wir haben auch den Holger Mannweiler von MetaBrew Society mit dabei, ist eine der, oder vielleicht die erste Web3-Brauerei, das ist auch sehr spannend. Der Eintritt zur E-Commerce Berlin Expo ist kostenfrei und damit eben auch der Zugang zum Creators of the Metaverse Fest. Link haue ich auch nochmal in die Shownotes. Anna, wo vernetzt man sich mit dir am besten?
LinkedIn ist super, Instagram ist auch cool, Telegram auch cool, ja. Wow. Also man findet mich auch, oder man findet mich auch auf den Veranstaltungen natürlich und bei uns im Metaverse.
Alles klar. Dann LinkedIn und Instagram haue ich auf jeden Fall in die Shownotes. Und ja, ansonsten bleibt mir nur zu sagen, danke, Anna, dass du heute hier warst.
Ja, vielen Dank. Ich habe mich gefreut, mit dir nochmal auch Nachhaltigkeit so besonders auseinanderzunehmen. Das ist natürlich total wichtig, dass wir das immer mit aufgreifen. Und freue mich auf alle Veranstaltungen, die wir zusammen besuchen werden.
Sehr gut, danke. Dann gibt es bald den Kickoff dafür. Vernetzt euch mit Anna, auch gerne mit mir, abonniert den Podcast, kommt zum Metaverse Fest in Berlin, kommt zu den Veranstaltungen von Anna, trefft uns, denn nur gemeinsam gestalten wir die Zukunft als Creators of the Metaverse.